Hallo, hier ist Jürgen von Und die zwei Mikrofone. Was sagen Sie? Wir kommen sofort.
Jürgen, was ist besser als ein Fall der drei Fragezeichen?
Zwei Fälle der drei Fragezeichen.
Ja, das war ein bisschen gestellt, ich weiß, aber
Ich habe gedacht, das wäre eine Fangfrage.
ich würde dir recht geben. Nein, es sind, das führt uns direkt zu unserer heutigen Folge. Wir haben ja schon ein Foreshadowing betrieben und ich finde, man kann das schon als zwei separate Stränge sehen, was wir heute haben, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Wobei es recht spät erst klar wird, dass es zwei
Ja,
separate Stränge sind. Das
ja.
finde ich
Und
super.
dann vielleicht auch ein bisschen Holterdiepolter.
Ja, das stimmt. Aber das werden wir dann so in 2 bis 3 Stunden werden wir da hinkommen.
Nein, wir brauchen heute höchstens 71 Minuten. Vielleicht.
Also minimal länger als das eigentliche Hörspiel.
Genau.
Sehr gut. Dann erzähl doch mal.
Meine Folge, genau, meine Folge, die wir ausgesucht haben. Im Schatten des Giganten besprechen wir heute die Buchfolge 164 im Hörspiel die Nummer 165.
Weißt du, was die Folge 64 war im Hörspiel? Der verschollene Pilot.
Ah,
Du bist da
schau
einer ganz
mal,
großen Sache auf der Spur.
ich glaube auch. Stimmt. Ja. Verrückt.
Ja.
Erschienen 2012 als Buch und 13 erst im November 13, fast 2 Jahre nach dem Buch als Hörspiel. Geschrieben von der Kari Erlhoff, die seit 2008 im Autorenteam ist und auch eins meiner persönlichen absoluten Lowlights verfasst hat.
Das da wäre.
Bis der Bestie.
Ah, okay.
Finde ich wirklich gar nicht gut, die Folge. Und ist unglücklicherweise auch von ihr.
Okay. Dann besprechen wir das als letztes.
Oder gar nicht. Ja, nee, also das fand ich wirklich keine gute. Aber im Schatten des Giganten, so viel mag ich schon verraten, finde ich ganz okay.
Von wem stammt das Umschlagbild?
Oh, du fragst Sachen. Du weißt es bestimmt.
Natürlich, ich habe es mir aufgeschrieben, von Silvia Christoph. Und auf das würde ich wahnsinnig gerne direkt mit dir kurz eingehen.
Können wir gern machen.
Jo, was sehen wir denn da drauf?
Wir sehen einen großen Berg, einen Helikopter, an dem ein Rettungs- oder also auf jeden Fall ein Mensch baumelt an einer Schnur aus dem Helikopter raus.
Ich hoffe, es ist ein Seil, aber ja.
Ja, ein Seil. Wahrscheinlich ist es ein Seil. Dann Gewitter im Hintergrund und im Vordergrund schaut dem ganzen Treiben an der Bergwand, das ist eine steile Bergwand, dem Treiben schaut ein Bär nach. Wir befinden uns offensichtlich in irgendeinem Naturpark.
Du hast jetzt 6 Sachen aufgezählt und 5 davon kommen im Buch vor.
Ja, da hast du völlig recht. Der Bär kommt leider nicht vor.
Ich habe ihn ein bisschen vermisst. Es hätte so ein, zwei Szenen gegeben, wo er durchaus hätte eingeführt werden können im Buch, aber nein, da ist kein Bär.
Nein, da ist kein Bär. Wobei man fairerweise sagen muss, dass auch an den Stellen, also ich denke, wir haben ähnliche Stellen im Kopf, schon genug passiert, als dass es nicht auch noch einen Bär bedarf.
Fand ich trotzdem interessant, wie das zustande kommt mit
Ja, das
diesem Cover.
stimmt. Aber gut, vielleicht liegt es daran, weil wir uns ja in einem Nationalpark befinden. In welchem denn?
Im Yosemite National Park.
Ich tue mir immer total schwer, den Park richtig auszusprechen. Yosemite. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ich das lese, habe ich immer irgendwas anderes im Kopf.
Ja, weil wir als Kinder alle Yosemite gesagt haben. Das kriegst du nie wieder raus.
Wahrscheinlich. Genau, im Yosemite Nationalpark sind wir bei der Geschichte. Und wir werden direkt, ich glaube, wir fangen einfach an, oder? Wir werden
Unbedingt.
direkt reingeworfen ins Abenteuer. Also im Hörspiel zumindest hören wir direkt den besagten Helikopter, bevor das erste Wort gesprochen wird. Und haben da eine Rettungsaktion, die von vielen beobachtet wird. Von den drei Detektiven natürlich. Und auch vom Vater von Bob Andrews, von Mr. Andrews.
Genau. Der ist auch dabei und der klingt ziemlich abgebrüht, würde ich sagen, weil Justus, Peter und Bob schon so dieses wunderbare Mauerschauspiel aufführen. Also der Pilot dort oben, hoffentlich schafft er das. Und guck mal, der Mann, der hängt ja so wie eine Spinne am Seil und überhaupt. Und Mr. Andrews, ich habe es mir aufgeschrieben, sagt, keine Sorge, Genie und ihr Team werden ihn retten. Die machen sowas jeden Tag. Das gibt hervorragende Fotos für die Los Angeles Post. Und dann so, ja.
Direkt im Beruf wieder.
Ja. Ja.
Kommt da nicht raus. Und die machen das natürlich jeden Tag. Jeden Tag muss da jemand gerettet werden. An welchem Berg sind wir da?
An dem berühmten Half Dome.
Ja, und den sehen die vier und noch andere Schaulustige und sind da ganz gebannt, ob der Rettungsaktion. Die natürlich gut geht am Ende.
Justus kann sich natürlich nicht verkneifen, noch so ein paar Namen einzuwerfen. Also Helitech und USAR, die da zusammenarbeiten und erklärt, wofür die Abkürzungen stehen und bla und blub. Nichtsdestotrotz, die Rettungsaktion gelingt. Eine winzig kleine Abweichung gibt's im Buch. Ich würde sagen, die Abweichungen, die uns so aufgefallen sind, können wir hier ja wirklich en passant einstreuen, weil das ein Hörspiel ist, das extrem nah am Buch dran ist. Hier geht noch ein Felsen so knapp an Bob runter, dass er ihn fast erschlägt. Und Bob kriegt das gar nicht mit, weil vorher Staub unter seine Kontaktlinsen gekommen ist. Also kann man hervorragend weglassen.
Aber ich war beim Lesen, war ich total überrascht, wie nah die da dran stehen müssen.
Das stimmt. Also
die müssen ja wirklich eigentlich am Fuße der Steilwand stehen. Weil wie soll der Stein sonst da hinkommen? Das fand ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht haben sie es auch deswegen rausgelassen im Hörspiel.
Ganz bestimmt haben sie sich das überlegt.
Ja. Ja, was sonst? Ja? Ja. Also der André Menninger, der hier wieder fürs Skript zuständig war, ne, der hat es sofort so erkannt wie wir jetzt. Also es sind wirklich, wie du schon gesagt hast, wirklich nur ganz kleine Abweichungen. Aber das Buch ist, finde ich, auch sehr, sehr eng verfasst. Also weißt du, was ich meine mit eng? Also dass es sehr straff ist, dass man da wirklich irgendwie fast durchhechelt beim Lesen. Also ich fand, das war wirklich ein Page-Turner, wie man auf Neudeutsch sagen würde.
Das ist richtig. Auch bei dem Hörspiel, die 70 Minuten, da gibt's wenig, wo man sagen kann, ach, das könnte auch raus. Also es ist schon alles kurz, knapp erzählt und trotzdem lang.
Oha, höre ich da schon den
Nein, das war nicht darauf bezogen, sondern wirklich auf die Länge der 70 Minuten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man das auf 60 hätte runterkürzen können, ohne dass irgendwas Wichtiges gefehlt hätte.
Naja gut, wir haben, vielleicht sollten wir Yosa noch kurz auflösen, weil das kommt immer wieder. Mhm. Das Yosemite Search and Rescue Team ist das.
Sehr schön.
Ich musste tatsächlich schon wieder drüber nachdenken, wie ich es jetzt aussprechen muss. Der Helikopter ist von diesem Team eben.
Der besagte Helikopter bringt den Verletzten zur Krankenstation und wir hören die Jungs noch miteinander reden, ob es denn ratsam wäre, überhaupt dann im Yosemite Park klettern gehen zu wollen, was sie ursprünglich vorhatten jetzt die nächsten Tage.
Viel zu gefährlich.
Peter sowieso sagt direkt, ich weiß nicht. Und Bob sagt, naja, ich lese auch gerne ein Buch. Woraufhin wir Randy Chase kennenlernen. Das ist der Sohn von besagter Genie, die Mr. Andrews vorhin angesprochen hat.
Die Helikopterpilotin.
Genau, das ist die Helikopterpilotin. Mr. Andrews kennt ihn schon, weil er früher schon mal zu Besuch war und einen Bericht über, ich glaube, Waldbrände gemacht hat.
Genau.
Und Randy ihn damals rumgeführt hat, wenn Genie keine Zeit hatte. Ja, Randy sagt dann gleich, hey, es ist toll hier im Yosemite Park und
wer zum Lesen hierher kommt, der
hat ein Rad ab, eine genau. Schraube locker, irgendwie sowas, ja. Sie wissen jetzt ja schon, dass Genie Randys Mutter ist. Sie fragen natürlich auch nach dem Vater. Da überschattet kurz eine Wolke sein Gesicht, weil er dann natürlich erzählen muss, dass sein Vater gestorben wäre. Der wäre auch Mitglied besagter Yosa. Und ist am Halfdom gestorben.
Bei solch einer Rettungsaktion wie die, die am Anfang zu hören war.
Randy sagt dann auch nochmal, wie gefährlich es hier sein kann und dass Genies Chef ein Buch führt über all die Unfälle und das Buch nennt dieser Chef die Chronologie des Todes, was Peter natürlich ganz hervorragend gefällt.
Und auch sofort denkt, oh, das muss ich lesen. Nicht. Ja.
Nun gut, die Jungs sagen, dass sie eigentlich zelten wollten. Mr. Andrews ist ja dann in einer Lodge einquartiert, aber sie wollten zelten und wollen jetzt von Randy wissen, wo denn ein guter Campingplatz wäre. Da gibt's meine Lieblingsabweichung. Im Buch sagt Randy, naja, hier ist leider alles voll, weil alles voller Pfadfinder ist. Und besagte Pfadfinder tauchen im Buch immer wieder mal so als Hintergrundkulisse auf, weil die dann natürlich abends mit ihren Pfadfinderklampfen irgendwelche Pfadfinderlieder singen und Peter irgendwann, glaube ich, auch mal sagt, wenn noch ein Schiff in See sticht, den bringe ich alle um. Also sehr schön.
Ja, und sich mehrfach drüber beschwert, dass er keine Ohrstöpsel hat.
Das haben sie leider weggelassen und hier ist es dann einfach so, dass, weil es schon Herbst ist, einige der Campingplätze schlicht schon geschlossen sind. Aber Randys Onkel hat einen kleinen Kiosk, da gibt's einen Rasen davor und der sagt, wenn ich mit campen darf, dann dürft ihr da auch campen, kein Problem.
Aber das fand ich schon auch lustig hier an der Stelle, dass die vier in den Park gehen, einer hat ein Zimmer und die anderen drei haben sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wo sie unterkommen könnten. Und irgendwie gerade beim Justus kann ich mir das schlecht vorstellen.
Das stimmt, ja.
Aber gut, sei es drum. Dadurch haben sie den Randy direkt an die Gruppe gepackt.
Besagter Randy möchte dann nur noch kurz, bevor sie zum Campingplatz oder halt zu dieser Rasenfläche fahren, mit seiner Mutter sprechen. Die kommt dann auch gerade an und willigt ein, dass Randy mit den anderen Jungs zeltet. Und Randy möchte aber noch über die Dinge sprechen, die wieder passiert seien. Aber seine Mutter, also die Genie, bügelt das ab und sagt hier, ich habe die Ranger gefragt und die haben nichts gefunden. Da ist nichts. Jetzt lass uns später nochmal drüber reden. Dann fährt Mr. Andrews die Jungs zum Campingplatz und fährt dann zurück zu dieser Genie in die Zentrale, um dann mit ihrem Boss noch direkt ein Interview zu führen.
Ganz genau, weil er ist ja nicht zum Urlaub machen da, sondern zum Arbeiten. Das fand ich auch noch ganz nett im Buch. Das ist auch eine klitzekleine Abweichung. Oder was heißt Abweichung? Wird einfach nicht genannt im Hörspiel. Dass die drei sich eigentlich vorgenommen haben, keinen Fall zu übernehmen jetzt in der Zeit, sondern Urlaub machen wollen. Das wird, glaube ich, im Hörspiel nicht genannt.
Gibt's ja öfter solche Fälle, in denen sie nichts vorhaben. Justus beweist, wie toll er kombinieren kann.
Es war wieder so ein kleiner Justus-Moment.
Ne? Naja, wirklich ein sehr kleiner Justus-Moment. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben Randy vorhin sagen hören, die Dinge sind wieder passiert und der Genie sagt, die Ranger haben nichts gefunden. Und genau. Justus fragt jetzt Randy, sag mal, was wolltest du eigentlich deiner Mutter vorhin sagen? Da ist doch irgendwas im Osten passiert und die Ranger haben nichts gefunden und es ist wieder passiert. Woraufhin Randy total entsetzt, woher weißt du das, sagt. Also bis auf Osten, was Justus dann erklärt wird, naja, als du geredet hast, hast du ständig nach Osten geguckt, hab ich das alles auch schon gehört, was Justus da sich zusammengereimt hat.
Ja, fand ich auch. Aber mei, ja. Der hat halt wahrscheinlich nicht damit gerechnet, der Randy, dass der Justus so neugierig ist und jedes Wort aufsaugt wie ein Schwamm. Naja, und dann übergeben sie direkt die Karte und sagen, wir würden dir schon helfen, wenn es denn da was gibt. Und dann packt der Randy aus. Wenn er nicht nach Strich und nach allen Regeln der Kunst veräppelt wird. Ja.
Er hat vor 2 Tagen am Fuße des Halfdomes auf einem flachen Felsen Blutflecken gesehen. Drumherum keine Spuren, also ein bisschen was war platt gedrückt, aber keine Spuren, keine Knochen, kein Fell, keine Schleifspuren. Mhm. Im Park ist Jagen verboten, es kann also eigentlich keine Wilderer gewesen sein. Die Ranger hätten auch nichts geschossen, das haben sie, hat er sie auch schon gefragt. Gewaltverbrechen wäre möglich, dann sagt Peter natürlich sofort, Moment, falls es ein Mord ist, dann die Parkpolizei, da mache ich nicht mit. Justus fragt noch ab, ob irgendwelche Leute verschwunden sind, auch das verneint Randy, genauso wie rote Farbe, da meint Randy, nee, das muss schon echtes Blut gewesen sein. Also ziemlich viel Information, ziemlich schnell abgefragt an der Stelle.
Und auch ziemlich schnell, wie ich finde, direkt mittendrin im Fall. Also da ohne viel drumherum. Und nach der ersten Nacht, ich glaube, da viel mehr passiert da nicht mehr. Ne? Da
Doch, doch, sie gehen abends noch dahin. Also Randy erzählt noch, dass er mit den Rangern bei dem Stein war, aber der war plötzlich blitzeblank. Und heute, also 2 Tage später, hat er kleinere Flecken entdeckt auf einem größeren Gebiet. Und dann will Justus direkt noch losziehen und nachsehen. Bob auch. Und Peter ist voll begeistert. So, na gut. Und dann gehen sie halt noch schnell zum Half Dome. Also es ist alles schon ziemlich düster, weil die Sonne hinter dem Half Dome steht.
Der wirft seinen langen Schatten.
Randy erwähnt dann hier, dass sein Vater dort oben gestorben ist. Sie sehen auch hier jetzt keine Flecken mehr an dieser neuen Stelle. Dafür sehen sie plattgetretenes Moos. Die Vermutung liegt nahe, dass es entweder die Ranger waren oder die Leute, die das Blut verursacht haben.
Justus ärgert sich, dass die Ranger vor ihm da waren.
Immerhin erkennt Justus noch, dass auf dem Felsen irgendwas weggewischt wurde, weil drumherum noch so eine dünne Algen- und Moosschicht ist. Und die ist jetzt teilweise weggewischt. Und Bob macht ein paar Fotos mit seiner Kamera, die er dabei hat. Dann gibt's noch eine zweite Stelle an einem Tümpel. Da ist auch nichts mehr. Und Peter sagt, oh, die Tannennadeln sind aufgewühlt. Und da sieht man noch Schleifspuren, die irgendjemand verwischen wollte. Also man erkennt schon, da war mehr als gar nichts. Nur eben, man sieht kein Blut mehr. Justus möchte jetzt dann nochmal mit den Rangern sprechen, ob die eventuell noch irgendwas gesehen haben, was ihnen jetzt nicht aufgefallen wäre. Und da sie wissen, dass Ranger Thornton in der Marmot Lodge gerade ist, weil er da eine Infoveranstaltung gibt über die Gefahren im Yosemite Park, fahren sie dann dahin. Ich glaube, mit geliehenen Rädern.
Ja, die leihen sie sich. Da kommen sie dann an in der Marmot Lodge bei der Tara Finn, das ist die Besitzerin. Und Randy macht wenig drumherum und will eben zum Ranger Thornton und ja, wird dann durchgelassen von, oder was heißt durchgelassen, der hält seinen Vortrag und die Terra sagt, ja, wenn ihr leise seid, könnt ihr schon reingehen in den Saal. Und da gehen sie dann hin, die vier, und hören noch die Schlussworte vom Ranger Thornton. Und damit hört man auch das erste Mal den Ranger Thornton und mir ist die Stimme gleich bekannt vorgekommen, dir natürlich nicht.
Nein, was heißt denn natürlich nicht? Bin ich die falsche Generation oder was?
Nein, überhaupt nicht. Das ist der Detlef Bierstedt.
Wer?
Ja, mir hat der Name auch nichts gesagt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Stimme. Und die Stimme ist eine sehr bekannte Stimme, der schon ganz viel synchronisiert hat und auch gelesen hat. Und das ist zum Beispiel die deutsche Stimme von George Clooney gewesen, ganz lange.
Echt? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen.
Ja, siehst du mal. So bekannte Leute sprechen hier mit.
Ui.
Also, na gut. Wie gesagt, der Name ist nicht bekannt, aber die Stimme. Ja. Genau, was wollen, also der erzählt da von den Gefahren. Man hört nur noch 2, 3 Sätze und dann
hört man die Dame, deren Name hier noch nicht genannt wird. Deshalb sagen wir den jetzt auch noch nicht. Da meldet sich da noch eine begeisterte Frauenstimme. Ja. Die fragt, naja, ich möchte mich ja gar nicht anmelden, um auf den Half Dome zu steigen. Das hat er nämlich vorher erwähnt, bei der und der einfachen Strecke müsste man sich vorher anmelden. Sie sagt, nee, ich möchte ja über die Nordseite hoch. Muss man sich da anmelden? Und er sagt, naja, also die Nordseite ist halt sehr steil, aber nee, anmelden müssen sie sich da nicht. Sie sollten halt
schon
wissen, was sie da tun. Ja. Und sie sagt, naja, ich bin ja extra aus Boston hergekommen, um mal auf den Half Dome zu steigen. Und im Buch wird noch erwähnt, dass sie ein Buch darüber gelesen hat, wie man bergsteigt.
Ja, das würde reichen.
Ja. Thornton ist natürlich ein bisschen panisch und sagt ihr dann noch, naja, also er könnte ihr auch geübte Führer empfehlen, aber...
Nein, sie will das ganz alleine machen.
Wahrscheinlich in Flipflops.
Ja, solche Leute sieht man immer mal wieder. Vielleicht jetzt nicht beim Bergsteigen am Half Dome, aber genau, aber dann sprechen sie mit ihm. Und der Randy geht relativ direkt auf ihn zu wegen dieser Blutfleckengeschichte. Und der Ranger spielt das ganz schnell runter und man merkt auch, dass er da gar nicht drüber reden will und dass das nur, dass er zwar den Randy schon sehr lange kennt, weil dann auch der Justus versucht nochmal auf ihn einzureden und sagt, ja, aber es gibt schon Indizien, die darauf hinweisen, dass da was war, und der Ranger spielt es runter und sagt, ja, manchmal geht die Fantasie mit ihm durch. Und mehr sagt er zu den Blutflecken nicht, der Ranger.
Nee. Aber wir treffen noch jemanden quasi am Tresen, an der Bar. So stelle ich mir das zumindest vor. Mr. Andrews steht da, lässt sich anscheinend gut gehen. Also klingt recht gelöst. Hatte so ein bisschen den Verdacht, dass er wahrscheinlich gleich noch einen netten Abend mit Jeannie verbringen will. Aber die scheint nicht da zu sein. Nee. Jedenfalls lässt er sich das auch noch erzählen von den Jungs. Und er als guter Journalist sagt, naja, das sollte man sich schon mal ansehen.
Genau, man muss jeder Spur nachgehen.
Genau. Und dann fahren sie mit seinem Wagen nochmal zum Waldparkplatz oder wollen zu seinem Wagen. Wen treffen sie denn auf dem Weg zum Wagen? Steven treffen sie.
Ah, den Steven. Ja, da tritt er das erste Mal auf. Genau, der Sohn von der Tara Finn.
Richtig.
Ja, der scheinbar oder offensichtlich eine geistige oder ich glaube, es ist eine geistige Behinderung, oder? Zumindest.
Ich vermute, ja.
Ja. Es wird immer genannt, dass er verwirrt ist, irgendwie.
Ja.
Und er spricht auch immer so ein bisschen, ja, wie man halt versucht, glaube ich, sprecherisch so jemanden darzustellen.
Ja, genau. Und jetzt erzählt er diverse Sachen, die du vorhin schon erwähnen wolltest.
Ja, genau, genau. Hier leben jene, die töten, sagt er. Und was sagt er noch?
Da sagt er noch, still, es schläft. Der Berg ist böse. Die sind die Sachen, die er jetzt hier sagt. Und dann kommt auch schon seine Mutter dazu. Die Besitzerin eben der Marmot Lodge, die Tara, und sagt, der ist schon seit 2 Tagen so durch den Wind. Und sagt, dann hörst du wieder, Steven, hier leben jene. Also sie versucht ihn zu beruhigen oder geht mit ihm wieder rein. Und es wird enthüllt, was Yosemite heißt.
Genau, jetzt.
Genau, jetzt darfst du sagen.
Also das, was Steven sagt eigentlich, oder? Hier leben jene, die töten.
Genau. Ich habe mir das dann aus Wikipedia noch rauskopiert, weil ich wissen wollte, ob das stimmt. Und die Indianer, die dort lebten, wurden von anderen Indianern, von den Miwoks, die in der Nähe gelebt haben, so genannt. Also in deren Dialekt heißt es dann, okay, ich kann es nicht aussprechen, aber Yosemite. Und dann gibt es noch einen anderen Dialekt, von denen da heißt, ist es dann quasi schon Yosemite, nur mit einem Apostroph. Und die Indianer selber, die dort leben, die haben sich Awaneche genannt, Bewohner des Dorfes Awane.
Ah.
Aber Yosemite klingt natürlich netter oder besser. Ja. Hier leben jene Bewohner des Dorfes Awane, wäre jetzt vielleicht nicht so gruselig für Peter.
Genau, weil Peter hat gesagt, na klar, sind das hier jene, die töten, warum nicht jene, die, was sagt er, die...
Die richtig nett sind.
Die nett sind.
Im Buch sagt er noch, hier leben jene, die Kuchen backen. Wäre doch auch mal ganz nett. Ja. Die Jungs vermuten noch, dass vielleicht irgendeine Reportage über den Half Dome lief und dass Steven deshalb so aufgewühlt wäre, dass es sich in seine Träume geschlichen hat oder sonst irgendwas. Also hier leben jene und sie töten, kriegen sie noch nicht mit irgendwas anderem in Zusammenhang.
Nee, aber wie du schon sagst, noch nicht. Genau, so, sie fahren.
Und diesmal steht der Mond schon oben, es ist also wirklich dunkel. Aber natürlich haben unsere 3 Detektive was dabei?
Ihre Taschenlampen mit frischen Batterien, wie der Justus auch nochmal betont.
Genau. Sie gehen mit Mr. Andrews zu der Stelle, der kommt auch schon auf die grandiose Idee, unter dem Stein zu buddeln, aber Justus sagt, nee, da ist ja nichts zu sehen, also die Erde ist nicht berührt worden, da wird nichts sein. Ja. Dann will Mr. Andrews noch nach Spalten und Ähnlichem suchen, also da kommt so richtig der Detektiv in ihm raus,
ja.
Aber dann wird's gefährlich.
Dann kommt Action, ja, dann hört man Schüsse, mehrere und einen ächzenden, aufschreienden Justus und der Randy sagt, wir müssen rüber zu dem Felsvorsprung, dann sind wir in Sicherheit und dann kriechen sie dorthin oder ich stell's mir zumindest eher so kriechend, gebückt gehend vor und sie wollen dann auch die Taschenlampen oder einer, ich weiß nicht mehr genau wer, will sie ausmachen, aber sagt dann, hey, wenn da noch jemand ist, dann weiß er eh, wo wir sind. Und wir müssen unbedingt den Justus anschauen, weil der immer noch stöhnt und ächzt und sein Bein hält und sagt, mein Bein tut weh, mein Bein tut weh.
Ich möchte trotzdem betonen, Randy hat zwar recht, dass der Schütze weiß, dass die hinter dem Felsen sind, aber mit einer Taschenlampe wird es dann noch leichter zu zielen.
Ja, das stimmt. Vor allem im Dunkeln. Ja. Andererseits finde ich zumindest aus persönlicher Erfahrung von früher von Zeltlagern, dass man nur anhand eines Taschenlampenscheins nicht genau sagen kann, wo der steht, der leuchtet. Aber natürlich, wenn man dann den Angeleuchteten sieht, dann ja, oder wenn dann direkt auf einen geleuchtet wird, dann sieht man es natürlich sofort. Ja. Ja. Naja, was ist passiert? Justus blutet am... Es ist der Oberschenkel. Ja, es ist der Oberschenkel. Der Randy zückt direkt sein Taschenmesser. Und, was hast du vor? Und ja, wir müssen den Stoff durchschneiden. Ich muss jetzt sehen, was passiert ist. Und Justus hatte Glück im Unglück. Es war nur ein Streifschuss, der ihn getroffen hat. Vermutlich ein Querschläger, wie Randy feststellt.
Ja, kleine Abweichung, die jetzt wieder kommt. Mr. Andrews ruft nämlich Jeannie an, damit die mit ein paar Helfern kommt. Und während ich das Hörspiel gehört habe, habe ich mir gedacht, finde ich ja spannend, dass da Empfang ist.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Und siehe da, im Buch ist kein Empfang da und Randy hat vergessen, sein Funkgerät einzupacken.
Ganz genau.
Weshalb er mit, ich glaube, es war Peter, lass mich gerade noch mal schauen. Ja, ist mit Peter zum Kiosk zurückläuft, um von dort aus zu telefonieren. Und da treffen sie dann Ranger Thornton, der ziemlich durcheinander wirkt und erleichtert ist, also hört, dass Justus nur leicht verletzt wurde. Und da fließen dann die zwei Geschichten wieder zusammen. Aber das mit diesem Anruf im Schatten des Halfdomes fand ich dann doch ziemlich spannend.
Ja, bin ich auch drüber gestolpert. Ich habe es diesmal so rum gemacht, dass ich erst das Buch gelesen habe und dann das Hörspiel angehört habe. Und da habe ich auch auf die Stimme vom Randy gewartet, der sagt, ja, da kannst du lang drauf warten, hier auf Empfang, aber kam nicht.
Wahrscheinlich sind sie vom guten deutschen D-Netz ausgegangen.
Vielleicht vom österreichischen. Tut aber der Geschichte eigentlich
keinen. Nein, ist wurscht, genau. Ja. Ein paar Stunden später sitzt Justus dann in der Lobby von der Marmot Lodge, hat Schmerztabletten bekommen, muss aber nicht ins Krankenhaus, weil Wunde versorgt ist, aber er soll halt ruhig bleiben oder sich ruhig halten. Und hier kommt
Schmerzmittel
dann,
bekommen und fertig.
Hier kommt dann Ranger Thornton dazu und erzählt dann eben das, was er im Buch dann schon an einer anderen Stelle erzählt, eben am Kiosk, dass sie den Schützen geschnappt hätten. Er sagt sogar den Scharfschützen, was ich auch ziemlich spannend fand. Das soll nämlich Steven gewesen sein, der mit einem Gewehr aufgefunden wurde. Und Thornton sagt, sie haben ihn vor einer Stunde an der Straße gefunden. Das ist jetzt wohlgemerkt, also Justus sitzt 2 Stunden nach dem Vorfall in der Lobby. Sprich, so wahnsinnig viel Zeit hatte Steven jetzt nicht.
Ja, und es war ja auch schon echt dunkel und Nacht. Also es war ja schon quasi 2 Stunden, bevor sie in der Lodge sitzen, schon dunkel und Nacht. Mhm. Und eine Stunde vorher haben sie dann, ich weiß nicht, das Alter vom Steven wird nicht genannt, oder?
Meines ist nie genannt, nee.
Weil ich habe mir den auch im Alter von den Jungs vorgestellt, von den 3 Detektiven eigentlich. Ja. So grob, aber schwer zu sagen. Also ich war überrascht.
Ich auch. Steven soll dann auch noch laut Thornton gesagt haben, dass er im Wald einen Menschen getroffen habe. Gut, dann ist ja klar, was passiert ist.
Genau, da brauchen wir nicht mehr weiter drüber nachdenken. Fall erledigt. Also der Fall des Schützen zumindest. Ja, ich wollte nur sagen, dass Justus jetzt natürlich ob seine Verletzung kaum mehr in einem Zelt schlafen kann oder möchte und die Terra Finn ihm dann noch ein Zimmer anbietet in der Marmot Lodge.
Zu der Gruppe gesellt sich jetzt noch die Frau, die alles aufregend findet und hier wird dann auch ihr Name genannt, Gina Georgianis. Es geht gut über die Lippen und das ist die Frau aus Boston, die unbedingt auf den Halfdome möchte und zum ersten Mal überhaupt im Yosemite Park ist und zum ersten Mal alleine ist. Und ach, Mr. und Mr. Kent haben sie ja darin bestärkt, da hochzugehen und ihre Träume zu leben. Und Peter bremst dann mal so ein bisschen aus und fragt Mr. und Mr. Kent. Und dann sagt sie, ja, das sind die beiden großen Männer da drüben, also groß im Sinne von lang. Die stammen aus Missouri, das sind Geschäftsmänner, die mal ausspannen wollen. Und da steht dann noch ein Mann, so ein grauhaariger, der ist ebenfalls Geschäftsmann, das ist Mr. Lewis. Ach, ich glaube, der hat schon fast so einen Burnout. Also die, er hat unglaublichen Drang zu reden.
Ja, und auch, obwohl sie ja den Justus mal fragt, so was los ist und wie es ihm geht, und bevor der Justus überhaupt was sagen kann, fängt sie schon wieder an. Es ist auch im Buch, wird's eigentlich noch, ja, noch drastischer dargestellt, finde ich, oder noch so ein bisschen noch überschwänglicher als im Hörspiel.
Ja, das stimmt. Aber die Stimme bringt das sehr gut rüber.
Ja, absolut, absolut. So ein bisschen Carla Kolumna-mäßig.
Genau. Naja, Justus schafft es irgendwann, sich zurückzuziehen. Sagt halt, ja, ich habe Schmerzen, ich muss jetzt echt schlafen, ich bin fertig. Und ja, sie betont noch mal ganz kurz, dass man sie bitte Miss Georgianis nennen soll, weil sie ja geschieden sei. Und ja, dann darf Justus endlich in sein Bett. Schläft allerdings schlecht und wacht mit Schmerzen am nächsten Morgen wieder auf. Geht zum Frühstück runter, da sitzen schon Mr. Andrews, die anderen beiden, beziehungsweise Randy noch dazu und Jeannie, die Mr. Andrews zum Frühstück eingeladen hat. Und hier erfährt man, dass Justus seinen Kaffee mit viel Milch trinkt. Ich weiß nicht, ob das von Bedeutung ist, aber ich fand es interessant.
Man erfährt es auf jeden Fall.
Ja. Hier kommt auch mal nebenbei zur Sprache, dass Tara und Steven alleine sind, weil Taras Mann beim selben Einsatz wie Jeannies Mann ums Leben gekommen ist. Mittlerweile ist Tara aber wohl seit ungefähr einem Jahr mit Ranger Thornton zusammen, der sich dann um sie und um Steven halt auch noch ein bisschen kümmert.
Ja, wobei ich das auch irgendwie komisch fand. Also das mit diesem Kümmern.
Fand ich auch sehr.
Was?
Nun ja. Also ja. Ich meine auch 2000, was hat man gesagt, 2013?
12.
Ja, nicht mehr, 2012. Aber nun gut.
Ja, es klang so ein bisschen wie wenn die alleine nicht zurechtkommen. Was aber, finde ich, zumindest in den paar Szenen, in denen sie beide mal auftreten oder vor allem die Terra, überhaupt nicht den Anschein macht. Als hätte die ihren Laden nicht im Griff. Aber gut, ist halt so. Er kümmert sich.
Sie unterhalten sich drüber, ob die Geschichte mit Steven hinkommen kann. Tara erzählt halt, dass Steven oft von dem Valley-Shuttle-Fahrer mitgenommen wird. Und das ist halt so ein kleiner Bus, der dann ständig Runden
im Kreis
fährt. Genau. Und da ist er gerne mal auf dem Spielplatz oder fährt dann halt auch zum Halfdome, um sich da umzusehen, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist, quasi, wo sein Vater gestorben ist. Und die Waffe, mit der er erwischt wurde, die stammt tatsächlich aus dem Waffenschrank im Keller.
Genau, noch vom Vater von ihm.
Großvater.
Großvater, stimmt, ja.
Und es ist ein Jagdgewehr mit Schalldämpfer.
Ja, das mit dem Schalldämpfer fand ich auch komisch. Ja. Zumindest im Hörspiel, weil
klingt's nicht nach Schalldämpfer.
Nicht wirklich nach Schalldämpfer. Nein. Aber gut.
Ich weiß auch nicht, was ein Schalldämpfer mit Jagdgewehr soll, aber vielleicht macht man das.
Damit es die anderen Tiere nicht aufschreckt vielleicht. Wenn dann 10 Stück nebeneinander stehen, dass dann die anderen 9 noch stehen bleiben.
Genau.
Ich bin kein Jäger, wie man vielleicht merkt.
Ja. Justus fragt dann zu Recht das Offensichtliche, wie soll denn bitte Steven mit der Waffe Bus gefahren sein?
Genau. Und das müsste ja der Busfahrer mitbekommen haben.
Und Justus hat die halbe Nacht gehört, dass Steven vor sich hin murmelt oder redet, eben das Ganze, hier leben jene und sie töten und pst, es schläft, weil sein Zimmer an die Zimmer von den Finns angrenzen. Dann kommt eine Sache, ein bisschen Dialog, den ich schlicht nicht verstehe. Justus will dann nämlich den Busfahrer anrufen und sagt, ich rufe sie gleich mal an. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe auch im Buch steht's anders. Da passt das alles. Ich weiß nicht, ob das hier irgendein Überbleibsel ist von einer anderen Variante. Aber
entweder das oder einfach ein schlichter Versprecher, dem niemanden mehr aufgefallen ist.
Das kann natürlich auch sein. Und Jeannie gibt ihm auf jeden Fall die Nummer vom Kiosk. Warum auch immer er im Kiosk anrufen muss, um den Busfahrer anzurufen. Aber okay. Er geht ins Foyer. Da gibt's 3 Telefonkabinen. Ganz klassisch. Und Justus quält sich dann so mit seinem Bein hin.
Ja, und dann ist er in einer und während er so nach seinem Kleingeld kramt, fällt ihm auf, dass in einer der anderen beiden Telefonkabinen jemand telefoniert. Am Anfang schenkt er dem Ganzen noch nicht so viel Aufmerksamkeit, aber irgendwann wird er hellhörig, weil er in seine Neugierde packt. Denn er hört da einen Mann sprechen, der, ja, so ein bisschen, wie soll man das erklären? Du hast dir bestimmt die Zitate aufgeschrieben, die er sagt. ich nicht.
Also der Mann sagt, ja, ich kümmere mich darum. Geht aber nicht so schnell. Ja, wir bringen es morgen zum Abschluss. Die Presse wird die Story nur allzu gierig aufnehmen. Schlechte Nachrichten verkaufen sich darum einiges besser als gute. Ja, ich habe 3 Leute engagiert. Also nichts, wo ich jetzt direkt gesagt hätte, oha, da steigt was ganz Großes. Aber, wie du schon sagst, Justus ist dann neugierig geworden und guckt dem Typen hinterher, der telefoniert hat. Und wer war's?
Es war der, jetzt muss ich kurz spicken, der Alexander Lewis war's. Der Lewis, Mr. Lewis, wir wissen noch nicht, wie er heißt, mit Vornamen.
Der grauhaarige Typ mit dem
genau, Burnout. Der nahe am Burnout ist. Und ich glaube, er sagt doch noch am Ende irgendwie, so etwas darf man nicht dem Zufall überlassen.
Richtig, ja.
Das wird dann aber auch erstmal so stehen gelassen. Das Einzige, was der Justus dann noch mit der Info, sage ich mal, oder mit diesem Telefongespräch machen will, ist, dass er noch rausfinden will, wie der Mann heißt. Also nicht nur Mr. ja. Lewis, sondern wie er mit Vornamen auch heißt.
Ja. Das ist so großartig.
Ja, das fand ich wirklich schön, wie er das gemacht hat.
Ja, voll, überhaupt nicht plump. Er geht zu Tara Finn und sagt, sagen Sie mal, dieser Mann da hinten, war das nicht dieser Fernsehmoderator aus Alabama?
Und sagt noch irgendeinen Namen auch, ne?
Ja.
Ich weiß nicht welchen, aber er sagt irgendeinen Namen. Nein, nein, Sie meinen doch der Alexander Lewis. Und dann hat er direkt den Vornamen.
Ja, und dann fragt er noch ein bisschen weiter. Sie sagt, hey, Moment, Privatsphäre, bla bla. Aber immerhin rückt sie noch raus, dass er aus San Francisco kommt.
Genau. Aber das macht er ja auch recht plump. Ne? Sagt er, ja. Kommt der vielleicht auch wie wir aus der Nähe von Los Angeles? Nein, San Francisco. Ja, so viel cool. Zur Privatsphäre.
Das ist echt großartig, ja.
Aber es war eine nette Szene irgendwie.
Sie sprechen da mit dem Shuttlebusfahrer. Im Buch fahren sie ein paar Stationen dabei, hier im Hörspiel stehen nicht. Sie da, aber genau. Ist ja wurscht. Der Fahrer erzählt, dass Steven gestern nur vormittags bis zum Kiosk gefahren sei und ganz sicher ohne ein Gewehr. Peter sagt aber direkt, naja, es hätte es ja auch früher schon verstecken können.
Ja, das stimmt, das sagte Peter. Und das ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen.
Ja.
Aber vom Kiosk vormittags... Weiß nicht, sie haben ihn ja dann auch noch getroffen, was er ja dann auch schlussfolgern, oder? Dass er, wie das in der kurzen Zeit hätte klappen sollen.
Genau.
Wenn er nur vormittags gefahren ist und sie ihn ja noch getroffen haben, als sie auf dem Weg zum Half Dome waren, mit dem Mr. Andrews zusammen, mit dem Auto hingefahren sind, das hätte ja mit dem Bus nicht klappen können. Und vor allem ist er ja auch abends nicht mehr gefahren.
Es kann also eigentlich nur funktionieren, wenn Steven von irgendjemandem mit dem Auto mitgenommen worden wäre.
Genau, wobei Randy gleich sagt, Steven fährt mit niemandem mit, den er nicht kennt.
Ja. Und jetzt kommt eine Stelle, die ich nicht ganz kapiere, weil aus mir nicht ganz nachvollziehbaren Gründen schlägt Randy dann vor, lass uns doch mal auf den Half Dome klettern.
Ja, weil man da eine andere Perspektive hat.
Ja, das, voll.
Ja, und das manchmal einfach einem die Augen öffnet.
Ja. Jetzt kommt eine für mich schöne Szene. Justus ist ja nämlich leider verletzt.
Ja, unglücklicherweise.
Und Bob sagt auch, naja, ich hatte ja auch schon eine Beinverletzung. Ich habe mir auch schon mal das Bein gebrochen. Und das Schöne ist, das hatte er.
Ja.
Und wirklich ein Rückgriff aufs allererste Buch. Das finde ich nett.
Aber auch nur im Buch, sagt er das mit dem Bein.
Leider.
Im Hörspiel kommt das nicht. Im Hörspiel sagt er einfach nur, ich bleibe unten beim Justus.
Genau, richtig, ja. Also gehen Peter und Randy los und Randy sagt, naja, wir müssen dann morgen früh los. Es sind ja schließlich 12 bis 14 Stunden. Ja. Peter ist da nicht mehr ganz so begeistert.
Ja, und Justus sagt, zum Glück habe ich eine gute Ausrede.
Genau. So grundsätzlich habe ich das Gefühl, ist Peter hier in der ganzen Folge nicht so der sportlich Engagierte. Also immer wenn es um irgendwas geht, wo dann hier jetzt das Klettern, vorhin war schon mal so eine Stelle, ist er immer derjenige, der dann weiß nicht, sagt. Und normalerweise ist er immer der Erste, der sagt, oh ja, super tauchen oder oh ja, super sonst irgendwas. Na, bisschen seltsam.
Ich finde generell, dass so die Wesenszüge der drei relativ wenig rausgestellt werden. Also wenig so Justus-Momente mit Klugscheißerei und es wird, der Bob muss nicht recherchieren. Es ist, ja, genug so drumherum, aber von den dreien erfährt man relativ wenig.
Ja, das stimmt. Dann gibt's noch ein Abendessen im Speiseraum der Lodge.
Genau.
Tara kommt vorbei und erzählt, dass Steven Bilder malt neuerdings. Ziemlich wirre Bilder. Sie erzählt auch, was da drauf zu sehen ist. Ein Haus mit Menschen und irgendwelchen Wesen mit mehreren Beinen und dann vielen wütenden roten Strichen. Und Justus meint dann, okay, ein Haus. Vielleicht meint Steven ja mit hier wohnen jene die Marmot Lodge.
Weiß nicht, so aus dem heiteren Himmel, finde ich, kommt er da so drauf, aber ja.
Aber trotzdem logisch. Also er malt ein Haus und immer, woher soll Justus wissen, wo hier Häuser stehen? Wäre natürlich möglich. Steven ist oft immer logischerweise in der Lodge. Ja. Peter und Bob fassen nochmal zusammen, wen sie denn so verdächtigen. Den Ranger, die Kents und den Mr. Lewis. Aber ja, Wissen ist halt leider noch rar gesät.
Ja. Da hatte auch der Justus noch nicht recherchiert nach dem Mr. Lewis, ne, zu dem Moment, oder? Das macht er jetzt dann am nächsten Tag.
Genau. Hier fragt er Genie noch, ob es denn unter dem Halfdome noch Häuser gäbe. Und sie sagt, ja, da gibt's eine alte, verfallene Ranch. Und no, Mr. Andrews erzählt noch kurz, dass ein Journalist der Washington Post jetzt auch eingetroffen wäre.
Jetzt, wo diese ganzen Geschichten kommen, oder halt diese, ne, erst die Rettungsaktion und jetzt noch der Schuss, jetzt kommen auch die von dieser Schmierpresse.
Und es soll jetzt auch irgendeine Pressekonferenz geben in Verona, wegen der Mr. Andrews angereist ist, aber es wurde im ganzen Hörspiel, glaube ich, nicht erwähnt, was das eigentlich sein soll.
Nee, nur eine Konferenz, über die berichtet werden soll. Ja. Und die findet am Dienstag statt, weil das Ganze spielt irgendwie am Wochenende, ne? Freitag, Samstag, glaube ich. Ich glaube, Freitag sowas, also müssten sie ankommen.
Ja, nächster Morgen und hier trennen sich die Wege der Gruppen. Randy und Peter, die sind schon los Richtung Half Dome. Und wir fahren mit Justus und Bob zusammen mit dem Bus in Richtung dieser alten Ranch. Was finden sie da?
Aber bevor sie losfahren, recherchiert er doch noch.
Ach ja, meinst du das mit Mr. Lewis? Ja, das ist richtig.
Das, er will noch rausfinden, wer Mr. Lewis ist. Er hat ja das Telefongespräch noch im Kopf und das lässt ihn natürlich nicht los. Und dann setzt er sich an einen der internetfähigen Computer in der Marmot Lodge, um da ein bisschen zu recherchieren. Also er macht jetzt gerade Bobs Aufgaben eigentlich. Und findet tatsächlich zwei Alexander Lewis aus San Francisco. Einen, der bei einer Waffenfirma arbeitet und ein anderer, der bei einer Helikopterfirma arbeitet. Aber er hat natürlich den Waffen-Alexander Lewis eher im Verdacht. Also er denkt, dass der wahrscheinlich bei der Waffenfirma arbeitet.
Ja, wenn es um Blut geht, bietet sich das irgendwie auch an.
Schusswaffen, ja. Was mich gewundert hat, ich meine, wir sind trotzdem schon im Jahr 2012, was das Buch zumindest geschrieben wurde, wenn er was über zwei Alexander Lewis rausfindet, findet er in der Regel auch ein Bild.
Ja.
Aber gut. Vielleicht war das nur ein Text darstellender Monitor
an dem internetfähigen Rechner. Da noch im Yosemite Park nur Modem.
Und es wurden keine Bilder geladen, weil die genau, zu groß richtig sind. Das kann natürlich auch sein, ja. Hier ist noch ein kleiner Unterschied im Buch, oder das ist ein Unterschied wieder, was einfach weggelassen wurde, schlicht, dass dann die beiden Großen, der Mr. Kent, den Justus da von einem der Plätze vertreiben wollen und der noch ganz schnell seine Recherche quasi verschleiern will, Verlauf löschen, was man halt so macht. Ja. Und damit zwar vehement, aber freundlich den einen Mr. Kent darauf hinweist, dass doch Privatsphäre sehr wichtig sei und dass er gleich gehen würde. Und ja, geht auch ein bisschen einen Schritt zurück. Das wird im Hörspiel komplett weggelassen. Genau, und jetzt fahren sie los zu der Ranch oder halt zu dieser Ranch unterhalb vom Dome.
Na, endlich.
Ja. Jetzt kommt der letzte Stein ins Rollen. Na, der vorletzte.
Genau. Justus entdeckt Spuren in der Nähe der Hütte oder der Ranch, abgerissene Äste, auch Schleifspuren, auch Blut auf den Nadeln.
Und frisch abgebrochene Äste, höchstens 2 Tage.
Genau. Im Stall finden sie nichts, aber es gibt unter der Hütte oder unter dem Wohnhaus noch einen Keller anscheinend.
So ein schräger Eingang, so stelle ich mir das vor.
Ne? So wie bei
so Klapptüren.
Zauberer von Oz, sowas.
Und da gehen sie dann runter.
Der Eingang ist zum Glück nicht verriegelt, was ganz gut ist, weil sie ja Peter und sein Dietrich-Set nicht dabei haben.
Stimmt. Sie wären ja sonst gar nicht reingekommen.
Richtig. Ja, ein ziemlich dunkles Loch da unten.
Aber sie haben Taschenlampen.
Genau, ja. Und sie gehen runter und sie finden aufgehängte tote Tiere. Ja, Rehen, Luchs, Puma. Der hätte sich auch ein Bär angeboten, wenn man
ihn unbedingt
unterbringen möchte.
Das stimmt. Hier hätte der Bär auch niemanden mehr Schaden getan.
Insgesamt 6 Kadaver. Es muss also irgendwo hier ein Wilderer sein Unwesen treiben. Und ich mag an der Stelle auch die Geräuschkulisse, weil man da im Hintergrund immer so eine Fliege hört. Also man kann sich so richtig vorstellen, wie
es stinkt.
Also da wird mir unwohl, wenn ich das so höre. Und das schaffen die mit diesen paar Geräuschen hervorragend gemacht.
Fand ich auch.
Bob soll ein paar Fotos machen.
Genau.
Und dann wollen sie wieder rausgehen. Und da fragen sie sich dann nochmal, warum wurden wir denn eigentlich jetzt beschossen? Und Justus dann so, naja, im Halbdunkel kann schon mal jemand für ein Tier gehalten werden und so weiter und so fort. Aber sie sind jetzt in diesem Moment nicht mehr allein, denn sie werden überwältigt.
Genau, von jemandem, der seinen Kopf verhüllt hat. Mhm. Wie sie noch festgestellt haben.
Ja.
Im Fall, also sie werden überwältigt und dann wachen sie wieder auf und da.
Interessanterweise sind sie ungefesselt.
Genau, ihre Rucksäcke sind noch da.
Taschenlampen sind noch da, aber die Kamera ist weg.
Ne, der Keller ist jetzt schon verriegelt.
Das klang für mich nicht danach. Also diese Fragen noch, hoffentlich ist er nicht verriegelt und dann hörst du so ein bisschen.
Ja, doch. Und dann sagt er, ja, aber das Holz ist so morsch, da kommen wir raus. Und ich hatte den Anschein, wie wenn sie das Holz aufbrechen.
Ach so, okay. Ja. Also ich hatte den Eindruck, dass halt die von unten diese Kellertüren einfach schwer aufzukriegen sind.
Okay.
Aber du magst recht haben. Da möchte ich mich jetzt nicht mit dir drüber streiten.
Aber hier ist auch ein Unterschied zum Buch.
Ich lasse mich gerne erleuchten.
Im Buch, da ist es deutlich schwieriger für die beiden rauszukommen. Sogar so schwierig, dass der Justus, es ist verriegelt im Buch, die Klappe, und sie suchen irgendwas, womit sie es aufbekommen. Der Justus findet eine Linoleumlampe, weil er das Holz wegbrennen will, weil die Klappe ja aus Holz ist, und dann drängt er, jetzt lass mich lügen, ich glaube, seinen Socken in diesem Linoleumöl, steckt es zwischen 2 Balken und zündet es an. Und sie ersticken Halme, bevor es aufgeht, bevor das Loch rausgebrannt ist. Ja.
Na gut. Ein Glück, dass ich dich dabei habe.
Siehst du mal.
Aber sie kommen raus. Das ist das Allerwichtigste.
Genau.
Und irgendwie kommen sie dann auch in die Lodge zurück. Ich nehme an, sie sind dann wieder zum Bus zurück.
Nehme ich auch an. Genau, also hier im Buch ganz kurz, da ist dann der Bob sogar, also es muss ganz viel dichter Rauch und Qualm mit reinkommen, weil die beiden dann nahe der Rauchvergiftung zu sein scheinen. Wir gehen elendig in einer Rauchvergiftung zugrunde, sagte sogar noch der Bob. Und der Justus ist aber ganz cool im Buch und sagt, das habe ich alles genau geplant, keine Sorge. Und kurz drauf ist dann das Loch reingebrannt.
Na dann.
So. Jetzt sind sie wieder in der Lodge.
Sie möchten Stevens Bilder sehen.
Ja. Die Terror ist ein bisschen überrascht, wie sie ausschauen, die zwei.
Ja.
Und warum sie jetzt unbedingt das Gekritzel, wie sie sagt, von ihrem Steven sehen wollen. Aber gut. Irgendwann haben sie überzeugt und sie gehen hoch in die Privatgemächer.
Tara zeigt dann ein paar Bilder her und meint hier, man sieht Monster, man sieht 2 Menschen und dann noch dazu einen Zwerg mit einem Hut. Bob sagt, ich glaube, das ist kein Zwerg, ich glaube, das soll ein Kind sein. Justus sagt, ich glaube auch nicht, dass das ein Kind ist, sondern der Typ mit Hut ist ein normal großer Mensch.
Genau, und die anderen beiden sind Riesen.
Und in diesem Moment kommt Ranger Thornton dazu.
Ja. Was ich hier noch, bevor wir auf den Ranger eingehen, den Herrn Thornton, was ich hier noch irgendwie ganz nett fand, war, als sie reingekommen sind, beschwert sich der Steven noch drüber, dass seine Limo durchsichtig sei.
Stimmt.
Und er ja nur orangenfarbige will und die Tara so sagt, ja, wir haben vielleicht unten noch eine, das war der Ranger, also es war, wie heißt der mit Vornamen? Der John. John Thornton. Der John hat die gekauft und der wusste es nicht besser, so ungefähr. So viel zum, er kümmert sich um die beiden, wenn er nicht mehr weiß, dass er nur orangenfarbige Limo trinkt. Naja, der steht jetzt da, der Ranger.
Und Steven sagt direkt, psst, es schläft, böse, böse.
Man merkt richtig, wie er angespannt wird, ne, ja, wenn der reinkommt. Ja. Und Justus ist relativ, will ich sagen, siegessicher, aber geht direkt in Angriff über auf den Ranger.
Er sagt nämlich, dass auf dem Bild diese Monster laut Terra, dass das die erlegten Tiere sind. Deshalb würden auch die Köpfe nach unten hängen. Die paar Striche, die ein Haus darstellen sollen, das müsste die Ranch im Wald sein. Und Thornton schon direkt, naja, also die paar Striche, wer sagt, dass das überhaupt ein Haus ist? Und wenn, das könnte jedes sein und so weiter und so fort. Also er versucht das direkt abzubügeln.
Ja.
Und Justus macht aber gnadenlos weiter und sagt, und die zwei Riesen da, das sind einfach lange Männer. Und man sieht, dass die Arme nicht einfach unnatürlich lang sind, sondern die halten Gewehre. Und dieser normalgroße Mann mit dem Hut, der trägt einfach nur beigefarbene Kleidung. Und man sieht auch, dass er einen Bart hat, wie Ranger Thornton. Die zwei Riesen können logischerweise dann
nur die Mr. und Mr. Kent sein.
Genau.
Ja, und der Ranger Thornton, ja, und also erst noch so ein bisschen defensive Abwehrhaltung und dann, für all das hast du ja gar keine Beweise.
Dann sagt Justus erstmal, na doch, einer der Entführer von uns hatte nämlich neue Wanderstiefel an, wie einer der Kents.
Der größere der beiden.
Und was ist denn der unumstößliche Beweis jetzt, dass Thornton Dreck am Stecken hat?
Der Thornton den beiden, als sie bewusstlos waren, die Kamera abgenommen hat, mit der die Beweisfotos aufgenommen werden sollten. Und in dem Moment, die Tara, die glaubt das eh alles nicht, man hört sie immer nur so ein bisschen jammern und so, sagt, dass das nicht wahr ist und so, und dann, die geht direkt zu der Tasche vom Ranger hin und siehe da, die Kamera vom Peter ist da drinnen.
Von Bob, aber.
Von Bob, meine ich ja. Naja, Entschuldigung.
Also, Tara ist natürlich sauer auf Herrn John Thornton, die wird ihn anzeigen. Vor allem natürlich, weil er ihrem Jungen Angst gemacht hat. Also
genau, das war sein Alibi im Endeffekt. Ne?
Und Justus möchte jetzt aber gerne den Sack ganz zumachen und fragt Thornton, was hat denn jetzt bitte Mr. Lewis, dieser Waffenlieferant, mit der Geschichte zu tun?
Und da ist der Thornton direkt zu der, also mit einem Mr. Lewis, den kenne ich gar nicht, weiß ich nichts. Ich habe den Kents, das mit der Wilderei, das ja, aber Lewis sagt mir nichts.
Bob schlägt noch vor, man könnte für die Kents ja demnächst den Namen einführen. Jene, die demnächst vor Gericht müssen.
Ja.
Also für den Abschlusslacher war das jetzt noch nicht gut genug.
Ist es aber auch noch lange nicht.
Eben.
Ja. Weil just in dem Moment, in dem die beiden den Thornton quasi dingfest machen wollen, hört man auf einmal Hilferufe wieder. Also so ganz am Ende von einem Herren.
Richtig.
Wie sich dann herausstellt, eben jenem Mr. Lewis, der durch das Fernglas an der Marmot Lodge auf die Nordwand vom Half Dome schaut und dort einen Bergsteiger in Not entdeckt hat.
Dieser Mr. Lewis sagt dann auch, diese Josu-Leute oder so, die sollen sofort kommen. Aber wir haben ein Problem. Die komplette Josa kann gerade nicht, weil im Nordpark ein Waldbrand ausgebrochen ist. Hier werden dann auch mal kurz die Pfadfinder erwähnt, die im Buch andauernd vorkommen.
Genau, die haben da ihren großen Auftritt, weil das Feuer natürlich genau dort ausgebrochen ist, wo sich gerade die Pfadfindergruppe befindet. Und deshalb alle Helikopter dort gebraucht werden.
Ein Glück, dass Mr. Lewis eine super Idee hat. Was passiert denn jetzt?
Ja, er kommt auf die Idee, dass man doch da in in diesem anderen Ort, wo diese Konferenz stattfinden soll, anrufen soll. Genau, danke. Weil dort wird ja ein Helikopter vorgestellt werden, wie man dann erfährt. Ja. Und vielleicht ist er ja schon da und vielleicht könne der einspringen für die Rettungsaktion. Ja, hier ist auch ein kleiner Unterschied zum Buch. Also im Buch wäre eigentlich die Genie noch, hätte es noch versucht und ist sogar noch gekommen mit ihrem Helikopter, der sie nie im Stich gelassen hat, aber der Motor hat da Macken gemacht und deswegen sei das zu gefährlich für eine Rettungsaktion an der Nordwand. So könne sie nicht starten mehr. Das wird im Hörspiel weggelassen, oder?
Ja, da kommt gar nichts in die Richtung. Es klingt dann vielleicht nochmal etwas dramatischer, wenn alle anderen weg sind. Wir haben aber ja noch eine zweite Gruppe unterwegs, nämlich auf dem Half-Dome mittlerweile.
Ja.
Mandy und Peter haben sich hochgekämpft.
Genau, da kommt der Schwenk zu den beiden, die sind oben angekommen und Peter setzt sich ganz erschöpft auf die graue Felswand. Oder die Steine lässt er sich nieder und sehr erschöpft, aber zufrieden erstmal in dem Moment, dass sie da hochgekommen sind. Und das ist ein toller Blick. Und im Hintergrund hört man aber schon so Hilfeschreie, die der Peter nicht wahrnimmt, aber der Randy.
Und zwar finden sie dann da unsere Frau
Georgianis,
wie sie an der Felswand hängt und
genau, voll panisch ins Tal hineinruft und sich festklammert, ganz eng ran. Also genauso, wie man es eigentlich nicht machen soll. Weil das halt sehr anstrengend für die Arme ist, wenn man sich so ranzieht. Aber gut, macht sie halt in der Panik und
Randy sagt natürlich sofort, ey, wir müssen sie retten, wir müssen uns abseilen und
ja, sie sichern.
Ja, Peter sagt erst, ich weiß nicht so recht, aber
schwebt ja. Sie denn in Lebensgefahr?
Ja, und Randy sagt ja und dann sagt Peter, na gut, dann bin ich natürlich dabei.
Ja. Fand ich auch einen schnellen Schwenk.
Ja, fand ich nichtsdestotrotz, wie du schon sagtest, ein bisschen seltsam, weil Peter so eigentlich nicht ist,
ja.
Finde ich. Also wenn Gefahr am Mann ist, dann hilft er sofort,
ja.
Aber gut.
Naja gut, es sind halt hunderte von Metern, die es da runter geht. Also und wenn man nicht so ein geübter Kletterer ist, dann kann man vielleicht zumindest mal kurz zögern. Also so ein bisschen nachvollziehbar fand ich schon. Und das sagt dann ja noch so, na dann schaue ich halt nicht runter.
Weil ich im Laufe der letzten, also ich bilde mir ein, schon in diversen Büchern irgendwann mal mitgekriegt habe, dass Peter auch klettert.
Ja,
aber das stimmt. Okay.
Naja.
Soll jetzt hier nicht stören, genau. Sie klettern also runter zu der Frau Georgianis, die wirklich eine hervorragende Vorstellung abgibt, weil die panisch ohne Ende ist und sagt, nein, ich warte hier auf den Hubschrauber. Ja. Und ich bleib hier einfach stehen. Lass mich hier einfach in Ruhe hängen. Und die sagen, naja, es kommt aber ein ziemlich übles Gewitter und dann ist es gefährlich hier. Sehr gefährlich.
Und dann zack, wie ein Schalter umgelegt, ne, bei der Frau Georgianis. Sie irgendwie die Panik wie weggeschüttelt. Okay, na gut, dann müssen wir hier los. Klettert ihr vor, ich komm nach.
Genau.
Recht klare Anweisungen. Zack, 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 weiter geht's.
Ja. Nein. Klettern sie nach oben und da holt der Hubschrauber sie dann ab.
Genau, da kommt er dann keine Sekunde zu spät.
Genau, immer wieder schön, diese Formulierung.
Ja. Ja. Ja, und dann sind sie unten, alle wieder vereint, also auch der Justus ist dann, also Justus und Bob sind dann beim Peter wieder.
Mhm.
Die klären den Peter kurz auf über den Ranger. Und der Justus merkt, dass da irgendwas faul ist an dieser Rettungsgeschichte. Sagt, dass das doch schon ein sehr großer Zufall alles sei und möchte dann mal mit dem Herrn Lewis sprechen. Aber zuerst, also da schickt er wen? Schickt dann Peter los? Nee, den Bob schickt er los, mit der Georgianis zu, um den Alexander Lewis zu holen und dann geht der Justus in so lang der Lewis geholt wird, auf die Georgianis zu und spricht mit der. Sagt er da schon irgendwie so in die Richtung, naja, man muss jetzt auch mal ein bisschen pokern oder so, weil die Indizienlage recht dünn sei. Was sagt er denn dann alles zu der Frau Georgianis?
Also er sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie von Mr. Lewis angeheuert wurde, um einen Notfall zu provozieren, damit eben dieser Hubschrauber angefordert wird. Und Vermutlich muss dann auch das Feuer ja absichtlich gelegt worden sein, um alle anderen Hubschrauber wegzulocken. Sprich, sie und Mr. Lewis würden ganz schön in der Tinte stecken.
Es sei denn, die Georgianis würde gegen den Lewis aussagen, das sei bestimmt strafmildernd.
Und sie sagt dann tatsächlich, na, also das mit dem Feuer, das war ich nicht. Das muss Mr. Lewis alleine gemacht haben. Ich wurde ja nur von ihm dafür bezahlt, die einfache Bergsteigerin zu spielen, die von nichts eine Ahnung hat und in Not gerät.
Auf Tonband, weil es ist ja der Journalist vom Washington Post ist schon dort und der Mr. Andrews steht auch dort, um sie zu interviewen. Sie sei schon wieder fit genug, dass man sie interviewen kann.
In dem Moment kommt Mr. Lewis dazu.
Ja, überführt im Endeffekt.
Zack, raus war's, genau.
Stellt sich noch kurz dumm, aber ja.
Er arbeitet eben für eine Firma, die ebenfalls Hubschrauber herstellt und es soll demnächst einen ganz großen Auftrag geben, um
alle Nationalparks
privatisieren, alle Nationalparks mit weiteren Hubschrauberteams auszurüsten. Ja.
Ein Milliardenauftrag.
Ja. Weil es eben der Hubschraubertyp war und nicht der Waffenlieferant.
Genau. Selbst
Waffenlieferanten sind nämlich nette Menschen.
Kann sich manchmal täuschen.
Genau.
Ja. Ja, und dann sind wir tatsächlich am Ende.
Richtig. Zack, aus war's.
Ja, zack, aus war's. Und, Jürgen, wie fandest du es jetzt?
Ach du, was willst du von mir hören? Eine Folge von dir. Nein.
Danke.
Ich fand es wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Ich fühlte mich gut unterhalten.
Ja.
Wie gesagt, 70 Minuten, die mir aber nie so vorkommen.
Das stimmt.
Ob das jetzt hier langgezogen wäre.
Kurzweilige 70 Minuten im Hörspiel.
Genau. Einzig muss ich dazu sagen, dass mit dem Waffenlieferanten bzw. dem Hubschrauberding am Schluss hätte jetzt nicht Not getan. Andererseits mochte ich Frau Georgianis schon sehr. Also die Figur hätte mir gefehlt, wenn sie nicht drin gewesen wäre.
Und was ich auch finde, also ja, es ging zu Holter die Polter dann auch, also was dann der Justus dann wieder aus der Luft greift und sich zusammenreimt, das ist schon ja ein bisschen verrückt. Aber ohne die Miss Georgianis und den Herrn Lewis hätte vielleicht die Geschichte auch funktioniert, aber es hätte so ein bisschen das Überraschungsmoment gefehlt, weil man ja schon denkt, na, der Lewis, der hat da bestimmt auch was mit zu tun und dann hat er aber nur was mit einer anderen Geschichte zu tun. Also ich fand es schon gut und passend.
Ne, das also ist richtig.
Lockert auf, oder was heißt lockert auf? Macht es halt so ein bisschen würziger.
Ja. Ja. In Fernsehserien sagt man die B-Handlung.
Ja. Aber ich finde auch von den bisher von mir ausgewählten Folgen die stärkste. Was jetzt nicht so schwer ist, aber doch, ja.
Naja.
Nee, also ich fand sie gut. Ich fand wirklich, wie ich es auch schon eingangs gesagt habe, das Buch fand ich sehr lesenswert. Ich wollte wirklich weiterlesen und ich habe das in zwei Abenden weggelesen, weil ich nicht aufhören konnte. Also fand ich gut.
Ja.
Und wenig Logiklücken.
Ja, absolut.
Da haben wir schon Schlimmeres gehabt in den wenigen Folgen, die wir bisher gemacht haben.
Richtig. Ja, werden wir mal sehen, wie es beim nächsten Mal dann aussieht, oder?
Ja, was ist denn beim nächsten Mal? Gibt's ein Foreshadowing?
Ja, ich würde sagen, wir nehmen uns einen Titel vor, der teilweise im aktuellen Titel auch schon vorkam.
Oha. Na Mensch, das lässt ja Raum für Fantasie.
Und ich kann jetzt schon sagen, es wird mehr Abweichungen geben zwischen Hörspiel und Buch.
Na, da freuen wir uns doch drauf.
Unbedingt.
In diesem Sinne, Jürgen, es war mir wieder ein Fest.
Aber sowas, ein inneres Blumenpflücken, wie diverse andere Leute ja, die sagen pflegen. Ja.
Welch schönes Zitat.
Ich danke dir. Ja, bis bald.
Ich danke dir auch. Ciao.
Ciao.